oder auch wie? Ed Sheeran, damals so zur Divide, zum Divide-Album war das, glaube ich, seine Songs unten auf Akustikgitarre vorgespielt hat und man im ersten Moment erkennt hat, das sind Belt-Hits irgendwie so. Ne? Das, obwohl, das ist so komisch, aber es gibt so gewisse Momente, da denkst du so, ja, das wird ein Hit, das hört man irgendwie schon. Und das sind so Momente, die halt hängen bleiben und die mir auch irgendwie so diesen Drive geben, auch weiter in diesem Bereich, der ja auch nicht immer einfach ist, so, ne? Musikbereich oder sowas, da haben ja auch genau wie alle anderen Bereiche eigentlich mit vielen Problemen zu kämpfen. Aber deswegen bin ich mir auch sicher, wenn man so entschädigt wird, irgendwie mit so einem hoch emotionalen und tollen Momenten irgendwie, dass ich auch weiterhin immer dem Weg folgen werde. So.
HMS. Und jetzt? Wie es nach der coolsten Medienhochschule Hamburgs weitergeht, erfahrt ihr hier im Podcast HMS. Und jetzt viel Spaß.
Marc Pöhner, Alumni aus dem Jahr 2011, hatte mir und vielen anderen Studierenden zu Beginn seines Studiums an der Hamburg Media School einiges voraus. Als leidenschaftlicher Musiker wusste er nämlich genau, auf welche Branche er sich mit Hilfe des MBAs spezialisieren möchte. Und damit, dass er auch auf seinem weiteren Karriereweg seiner Leidenschaft in der Musikbranche folgen will. Doch dies hat nicht nur Vorteile, sondern auch einige Herausforderungen mit sich gebracht und vor allem viel Eigeninitiative gefordert. Dennoch hat es Marc geschafft, dass er schon 2 Jahre nach seinem MBA-Abschluss ein Jobangebot vom Major-Label Warner Music in seinem Postfach gefunden hat. So konnte er nicht nur den Sprung der Musikbranche ins digitale Zeitalter mitgestalten, sondern auch die Chance genießen, einige der größten KünstlerInnen unserer Zeit kennenzulernen und gemeinsam mit ihnen zu arbeiten. Beim Wechsel vom Recorded-Music-Bereich in den Live-Musik-Bereich konnte er außerdem einige Erfahrungen aus der Startup-Welt mitnehmen und hat nicht zuletzt sein eigenes Unternehmen gegründet. In dieser Folge sprechen wir außerdem darüber, was für ihn Erfolg im beruflichen Kontext bedeutet und ob es für ihn die richtige Entscheidung war, seine Leidenschaft zum Beruf werden zu lassen. Ich kann nur sagen, für mich war dieses Gespräch unglaublich interessant und inspirierend, dass ich es jedem nur ans Herz legen kann, an dieser Stelle weiterzuhören. Also bleibt unbedingt dran, lasst euch von Marcs Erzählung motivieren und viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Alumni-Podcasts. Ich habe heute mal wieder einen super spannenden Gast mitgebracht, nämlich Marc Pöhner. Also erstmal ein herzliches Willkommen an dich, Marc. Schön, dass du dabei bist.
Vielen Dank für die Einladung, Suri. Ich freue mich sehr, dabei sein zu dürfen und auch mal wieder in den alten Schulräumen hier, Uniräumen zu sitzen. Ist ein schönes Gefühl.
Ja, für dich ist es ja schon lange her. Du hast ja deinen Abschluss im Jahr 2011 gemacht. Wie fühlt es sich jetzt so an, wieder in den alten Räumen und Gang der HMS zu sein?
Nostalgisch auf jeden Fall. Ich war tatsächlich sehr lange nicht hier, also wahrscheinlich nicht seit meinem Abschluss, aber ich kann mich auch schwer erinnern. Und ja, es ist immer toll, irgendwie so irgendwo hinzukommen, wo man lange nicht war und wo man auch vor allen Dingen eine Menge schöne Erinnerungen dran hat.
Ja, voll. In der Zwischenzeit ist ja auch recht viel bei dir dann jetzt auch passiert in den letzten mehr als 10 Jahren. Und ich muss sagen, ich habe mir ja deinen Lebenslauf angeschaut und musste erstmal so ein bisschen den Durchblick finden, weil da ja schon ein paar Stationen hinter dir liegen. Und also für unsere Zuhörer, Marc ist Digital Marketing Strategist und Client Relationship Manager im Bereich Musik und Events. Also er ist vor allem in der Musikbranche unterwegs und hat in den letzten Jahren vor allem in Musikunternehmen und bei Musiklabels gearbeitet, wie zum Beispiel Warner Music, und hat jetzt sogar sein eigenes Musikunternehmen gegründet in diesem Jahr. Ich finde es super beeindruckend, dass du irgendwie immer deiner Leidenschaft hinterhergegangen bist. Also du hast ja eine große Leidenschaft für Rock und Metal, wie ich das so erfahren habe bei meiner Recherche. Und ich habe mich halt gefragt, wie das alles überhaupt angefangen hat. Und nur gelesen, dass du sogar schon zu Schulzeiten eine Band gegründet hast. Und ja, ich habe mich gefragt, wo kommt diese Leidenschaft eigentlich her und wie kam das alles zustande?
Das ist eine sehr schöne Frage, weil ich natürlich auch darüber nachgedacht habe, was ich heute so erzähle. Und bei mir dreht sich tatsächlich, glaube ich, auch was meinen Beruf anbelangt, viel um Leidenschaft. Und da bin ich eigentlich schon von sehr früh an gefolgt. Und das ist in der Tat in der ersten Linie die Leidenschaft für Musik. Ich würde das gar nicht auf Rock und Metal eingrenzen. Ich würde das generell halten. Ich kann mit allen möglichen Musikrichtungen was anfangen. Und das fing tatsächlich ganz früh mit 4 Jahren an, als mein Vater seine eigene Band hatte und unten bei uns im Keller geprobt hat und ich die Musikinstrumente auseinanderbauen durfte. Das war eine Jazzband mit großen Tuba und allem Möglichen. Das war mega interessant. Wirklich mit die intensivsten Erinnerungen, die ich jetzt noch habe. Und das ging dann weiter über ja, Gitarrenunterricht, den ich dann irgendwann genommen habe, wo ich dann in der Lage war, eine Gitarre zu spielen. Und ging dann eben über Bands während der Schulzeit weiter. Das ist tatsächlich auch eine Sache, die sich durch mein Leben gezogen hat. Ich spiele auch heute noch in Bands. Das ist immer nebenbei gewesen, aber das begleitet mich und ist mir persönlich auch super wichtig als Ausgleich zum Beruf.
Und wie alt warst du, als du dann deine erste Band gegründet hast?
Ich habe mich am Anfang ehrlich gesagt immer nicht so getraut. Ich war so ein Zurückhaltender und habe dann immer für mich gespielt und habe meine Lieblingslieder rauf und runter gespielt. Und ich glaube, ich war so 16 oder 17 oder 16 muss das gewesen sein, so, wo wir angefangen haben. Und im Nachgang muss man natürlich sagen, wahnsinnig. Naja, wir haben halt probiert und ich habe noch so 1-2 Aufnahmen. Damals war das noch dann auf Minidisc, wer es noch kennt, oder CD, weiß ich gar nicht. Ja, CD war da ja auch voll am Start, irgendwie so mit Brennen und so. Es war halt so ein wilder Anfang. Und dann haben wir sogar auf unserem Abiball haben wir gespielt, glaube ich, mit unserem damaligen war das Geschichtslehrer, der, glaube ich, gesungen hat. Das war auch schön. Ja, und dann hat sich das immer so ein bisschen weiterentwickelt, auf jeden Fall. Und ich muss sagen, schon in der Zeit war mir klar immer, ich will auch beruflich was in Richtung Musik machen. Ich hatte immer so von meinem Vater, glaube ich, auch mitgekriegt damals, so diese Trennung zwischen, mach dein Hobby nicht zum Beruf. Also versuch es jetzt nicht als mit der Band, weil du dann schnell die Lust daran verlieren kannst. Aber ich spürte immer, die Leidenschaft für die Musik ist trotzdem total da und deswegen wusste ich relativ schnell, ich möchte auch dann etwas auf einem anderen Sektor, aber im Musikbereich tätig sein.
Und dann hast du ja auch mit deinem Bachelor damit angefangen. Du hast Audiotechnik studiert?
Genau, erstmal ging es auch dann in Richtung Technik, genau, in Richtung Audiotechnik. Und ich habe eine Ausbildung zum Audioingenieur gemacht, also Tonmeister, was auch super interessant war für mich, weil ich halt mit den ganzen, ja, gelernt habe, wie man Musik aufnimmt, wie Musik entsteht und so weiter und so fort. Und habe auch ein großes Interesse auch weiterhin daran, selbst Musik aufzunehmen, Bands aufzunehmen, zu produzieren, was ich auch ab und zu immer noch mache. Mhm. Und habe dann auch im Live-Bereich gearbeitet für 1-2 Jahre, glaube ich, maximal, aber habe auch relativ schnell festgestellt, dass das dann doch beruflich nicht unbedingt etwas für mich ist, weil ich schon darauf aus war, mich ein bisschen mehr im wirtschaftlichen Bereich zu betätigen. Mhm. Weil ich da, glaube ich, schon gespürt habe, dass ich auch so ein Spleen ein bisschen für Marketing, Verkauf habe und mich auch schon immer Musiklabels einfach fasziniert haben.
Mhm. War das dann noch vor deiner Zeit an der HMS?
Das war noch vor der Zeit. Also ich hatte ja, vor der HMS war ja mein Bachelor in Audiotechnik und dann habe ich über die HMS dann die Möglichkeit bekommen, in die Wirtschaft voll und ganz einzusteigen.
Ja, weil daraus erschließt sich mir das dann auch, weil ich habe mich halt gefragt, wieso du dich für die HMS entschieden hast. Und
genau aus dem Grund.
Ja, genau.
Ich habe gewusst, ich bin eigentlich relativ gut in dem Bereich, zum Beispiel auch, ich habe es daran gemerkt, auch beim Bands produzieren oder sowas. Ich kann mit Musik umgehen, nicht nur am Instrument, sondern auch ich kann relativ gut erkennen, auch was einen guten Song ausmacht. Und ich kann mir auch vorstellen, wie man so etwas vertreibt oder wie man etwas vermarketet. Aber ich wusste auch, auf der anderen Seite, mir fehlt komplett dieser, nicht komplett wahrscheinlich, ich habe ja auch Abitur gemacht und so weiter und so fort, aber mir fehlt dieser wirtschaftliche Hintergrund. Und da war die HMS in dem Moment einfach genau das Richtige für mich, muss ich im Nachgang sagen.
Ja, voll gut. Da ist halt dann auch der Vorteil, dass man mit jedem Hintergrund hier an der HMS studieren kann. Und findest du das dann so, mit welchen Erwartungen bist du dann so an das Studium an der HMS rangegangen?
Ja, ich habe mir erhofft, zu lernen zum Beispiel, was man an der HMS auf jeden Fall lernt, ist zu präsentieren. Ich war ganz schlecht da drin, ehrlich gesagt. Wenn ich mich hinter meiner Gitarre oder was anderem verstecken konnte, geht das. Mhm. Aber mich selbst irgendwo hinzustellen und für Sachen zu präsentieren, Sachen zu verkaufen, da war ich vor der HMS-Zeit, ehrlich gesagt, grottenschlecht drin. Das kann man wirklich so sagen, inklusive Stottern und so weiter und so fort. Und das hat sich komplett gedreht. Mhm. Da haben wir durch unterschiedliche Techniken und Skills und wir haben wirklich viel präsentiert, habe ich da wirklich eine sehr gute Sicherheit bekommen, die natürlich dann im Berufsleben noch weiter ausgebaut wurde. Aber ich habe das relativ schnell auch bemerkt, als ich dann im Beruf war, dass ich schon sehr viel weiter war als die meisten anderen Berufseinsteiger, also deutlich weiter durch diese Skills, die ich da entwickelt hatte. Und da gibt's, also aus der Zeit habe ich wirklich sehr, sehr viel mitgenommen und auch sehr viel unterschiedliche Sachen. Wir haben tolle Projekte gemacht, wir haben, also jetzt neben dem Präsentieren, habe ich sicherlich sehr viel auch BWL-Wissen erlangt. Ich habe mich das erste Mal auch so wirklich mit Finanzen auseinandergesetzt, wo ich immer noch so manchmal meine Probleme mit habe. Aber das war auf jeden Fall der Grundstein, auf dem man aufbauen kann. Ich erinnere mich auch an die schönen kreativen Projekte, die wir gemacht haben. Ich erinnere mich an tolle Vorlesungen zum Thema Film zum Beispiel, wie Filme aufgebaut sind und so weiter und so fort. Und das hat mich nicht nur im Bereich, ist glaube ich nicht nur wichtig für den Bereich Film, sondern kann man auf viele anderen Storytelling, was ja das Wichtigste ist im Marketing heutzutage irgendwie so, kann man darauf anwenden. Gerade wenn man an Modelle denkt, wie zum Beispiel The Story Brand, was ich zum Beispiel als ein sehr cooles Modell empfinde, da habe ich gelesen, ein Buch, ich weiß gerade nicht mehr, wie der Autor heißt, aber da habe ich zurückgedacht an die Vorlesung an HMS, weil es ein bisschen ähnlich war wie die Vorlesung, die wir damals hatten und die da im Prinzip mir auch schon gesagt haben, ja, das ist cool, im Prinzip so muss man Geschichten erzählen, so muss man Dinge verkaufen und das fand ich toll und dann tatsächlich Sachen auch umgesetzt, wie wir sie umgesetzt haben, zum Beispiel, wir haben damals einen Film gedreht, glaube ich, das hat auch so das Teamwork unglaublich gefördert und gezeigt, wie man so zusammenwachsen kann, weil gerade wie du eben auch schon sagtest, es sind die unterschiedlichsten Leute, die zur HMS kommen, irgendwie mit unterschiedlichen Fähigkeiten. Und gerade das ist schön, gerade das ergänzt sich dann in vielerlei Hinsicht.
Ja, voll. Ich finde das super interessant, weil ich ja jetzt selber darin stecke und das alles voll gut nachvollziehen kann. Und was meinst du, wer war so dein Highlight, was du hier an der HMS hattest?
Mein Highlight, ich weiß auch nicht, also ich kann mich recht gut erinnern daran, auch wenn das jetzt im Nachgang vielleicht ein bisschen komisch klingt, auch für dich, weil das noch vor dir liegt, aber ich fand tatsächlich im Nachgang das Schreiben meiner Masterarbeit recht interessant, weil mich das auch selber weitergebracht hat. Ich habe die zusammengeschrieben mit einem damaligen Kollegen und wir haben über... damals war das ein ganz großes Thema noch, also jetzt ist es selbstverständlich eigentlich mehr oder weniger in vielen Unternehmen, aber so 360-Grad-Modell im Musik-Business, also dass praktisch ein Label alle Bereiche der Musikvermarktung abdenkt. Und das hat uns zusammenarbeiten lassen mit coolen Partnern und ich glaube, ich habe sehr viel dabei gelernt. Und das war auf jeden Fall eins meiner Highlights. Auch gerade so die Zusammenarbeit mit Daniel damals, meinem Studentenkollegen, das war schön. Und ansonsten, dieses Filmprojekt habe ich sehr gut in Erinnerung, das weiß ich.
Weißt du noch, worüber du den Film gedreht hast? War das damals noch eine Teamarbeit? Sorry.
Das war damals noch eine Teamarbeit, ja. Macht das jetzt jeder selber?
Ja, genau.
Ja. Nee, wir haben zu viert gedreht und wir haben einen Song als Hintergrund genommen, The Prodigy Firestarter, glaube ich, und haben dann einen Film rückwärts laufen lassen. Und das war eine Geschichte, die praktisch eine ganz simple Geschichte, die dadurch aber, dass sie rückwärts erzählt wurde, erst ganz am Ende dem Publikum dann bewusst wurde, was da passiert ist. Und das Interessante an dem Film war, dass wir, mein Bruder spielt in einer Band und die haben wir dazu bekommen, da mitzumachen. Und dadurch hatten wir so ein bisschen Support auch von der Band. Und ich glaube, das Video hat auf YouTube dann auch richtig viele Klicks bekommen. Irgendwann wurde es runtergenommen. Ich glaube, das Problem war einfach, darf man jetzt gar nicht sagen wahrscheinlich, aber wir hatten natürlich The Prodigy nicht lizenziert. Und dann kam die YouTube-Thematik irgendwann auf, dass man Werbung schalten konnte. Und dann haben sie es natürlich ganz schnell runtergenommen. Aber das war auf jeden Fall ein schönes Projekt. Und ja, aber es waren wirklich echt viele Sachen. Und nein, meine tollste Erinnerung war die Reise. Wir sind nach Indien gefahren und das war, da habe ich unglaubliche Erinnerungen mitgenommen, tolle Erfahrungen gemacht, sowohl mit den Studierenden als auch mit, ja, was wir da alles an Kultur kennengelernt haben, was wir da gesehen haben, wie Medien in Indien funktionieren, in einer Stadt wie Delhi. Das war schon, ja, unglaublich. Also, das kann man schon so sagen.
Nicht schlecht. Ich finde es cool, dass du so viel von dem Thema Musik jetzt auch reinbringen konntest, so in deinem Studium an der HMS, weil du hast ja gesagt, so den Film, da konntet ihr kreativ sein, da habt ihr dann mit einer Band zusammengearbeitet, deine Masterarbeit, das ist echt cool und ja, Medienreise ja. Ist auf jeden Fall.
Ich muss aber auch gleichzeitig sagen, ich war so ein bisschen vielleicht mit meinem Kollegen Daniel so der Außenseiter, weil es schon zu unserer Zeit zumindest damals relativ stark. Viele wollten in den Print, in den Verlagsbereich, in den klassischen oder in den TV-Bereich oder in den reinen Online-Advertising-Bereich. Der Musikbereich, ich weiß, das wird jetzt mehr behandelt als vorher. Jetzt ist ja, sieht man ja auch Leute von ehemalige Kollegen von mir hier von Warner und sowas, die mal hier sind. Das war damals alles noch nicht der Fall. Also es war schon so, dass ich das ganze Musikding habe ich da wirklich aus Eigeninitiative reingebracht und das im Prinzip auch nur, weil ich eigentlich von Anfang an immer wusste, was ich wollte. Und das, ich kann mich auch noch an Diskussionen mit meinen damaligen Kollegen irgendwie erinnern, die meinten so, ja und cool, du weißt ja genau, was du willst und das ist voll gut, ich weiß noch gar nicht, was ich will und sowas. Und ich sag so, ja, das ist ein Vorteil, aber ich habe mir nicht gerade den einfachsten Bereich ausgesucht. Und gerade wenn du an der Schule bist, wo viel mit Verlagen und sowas damals noch, ich weiß jetzt gerade nicht, wie es jetzt ist, zusammengearbeitet wird, war es für mich dann wirklich, ich stand dann nach der Ausbildung da und habe dann, oder das Studium da und habe dann gesagt, okay, jetzt musst du auf eigene Faust die Unternehmen finden, die dich dann, weil die kannten auch im Musikbereich, kannte man damals die HMS auch noch nicht so gut wie in anderen Bereichen. Und schön, dass das jetzt irgendwie anders ist mittlerweile und das freut mich auch immer wieder sehr zu sehen. Ja, von daher war das schon so, auf der einen Seite, ja, ich wusste immer, was ich wollte, auf der anderen Seite war es aber auch ein harter Weg, weil ich habe mir nicht den einfachsten Weg ausgesucht, sicherlich. Und muss aber, glaube ich, denke ich, einfach seiner Leidenschaft, also für mich funktioniert es auf jeden Fall, meiner Leidenschaft zu folgen. So. Und Leidenschaft ist halt einfach, für mich bedeutet ein Erfolg im Job, bedeutet für mich einfach, morgens aufzustehen und zu sagen, so, ey, ich habe Bock auf meinen Job, so, ne? Und relativ schnell habe ich festgestellt, dass es bei mir dann halt weniger wichtig ist, vielleicht dann irgendwann die höchste Position zu haben in einem Unternehmen oder sowas, sondern vielmehr dieses tägliche, yes, ich habe Bock darauf, ich habe Lust auf meine Kollegen, ich habe Lust auf das, was ich mache. Und das habe ich mit der Art und Weise, wie ich da rangegangen bin, zumindest bis jetzt geschafft.
Mhm. Aber hat es lange gedauert, bis du da hingekommen bist? Oder ist dir der Berufseinstieg dann nach der HMS leicht gefallen?
Ganz leicht nicht, aber ich habe relativ schnell einen Job gefunden direkt, ja. Und da war es auch schon auf jeden Fall sehr interessant für die Unternehmen, dass sie sahen, ich habe einen Master gemacht in dem Bereich. Also im Musikbereich sind auch viele, die gar nicht studiert haben und so weiter und so fort, weil sie da reinwachsen. Viele wachsen da tatsächlich direkt rein. Und das war aber sehr interessant, weil ich dann auch Fähigkeiten hatte, die viele nicht hatten einfach in dem Bereich. Und das war gerade der Zeitpunkt, wo das auf YouTube richtig losging mit Advertising. Und da habe ich dann für das Independent-Label Belief, also Independent-Vertrieb, wenn man das ganz korrekt sagen will, ja, diese ganze YouTube-Kiste angeschoben. Also es ging damals los, es konnte Werbung geschaltet werden. Wir hatten noch die GEMA-Problematik, wo die Videos gesperrt waren. Aber man konnte anderen Content, musikalischen Content, Interview und so weiter und so fort, konnte man vermarkten. Und da hat man mich gefragt, hast du nicht Lust, diesen Videobereich für uns aufzubauen? Und das habe ich gesagt, ja. Also ich war so im ersten Moment so ein bisschen so, okay, jetzt wollte ich eigentlich Musik machen. Mache ich auch, weil das sind ja Musiklieder und sowas, die ich fand. Aber ich bin dann eigentlich dann doch im Videoteam so. Aber im Endeffekt war es halt einfach totales Glück, weil das dann mit YouTube relativ schnell sehr weit nach vorne ging und ich dann innerhalb von zwei Jahren ein fünfköpfiges Team auch hatte im Videobereich und dann im nächsten Moment auch das Major-Label angeklopft hat und gesagt so, hey, wir haben gesehen, du machst das hier ganz gut mit dem Independent, hast du nicht Lust, dasselbe auch für uns bei Warner zu machen? Und war das natürlich für mich auch wieder so, wow, das sind die Künstler, die Warner hat die Künstler, die ich seit meiner Kindheit höre, und das für die zu machen, ist natürlich eine schöne Möglichkeit.
Das klingt richtig gut. Da hast du voll den guten Zeitpunkt auf jeden Fall erwischt. Und das mit Warner kam dann ja schon 2 Jahre später, oder?
Genau, das waren nur 2 Jahre beim Independent und Warner kam 2 Jahre später und ich habe dann da eine ähnliche Position bekleidet, aber die war zum Glück nicht mehr ganz so, die war etwas strategischer noch ausgerichtet. Ich war nämlich auch so ein bisschen konsultierend tätig für das Marketing im Insgesamten. Also sprich, alles was, wie gehen wir mit dem Thema Video um als Musikunternehmen? Wie platzieren wir uns? Was gibt es für neue Möglichkeiten? Was gibt es für neue Strategien? YouTube war natürlich das oder ist immer noch das allübergreifende, die allübergreifende Plattform, wenn es darum geht. Aber damals habe ich zumindest das Gefühl noch mehr, weil auf Facebook und Instagram war Video noch nicht so angekommen. Instagram gab es zu dem Zeitpunkt, glaube ich, noch nicht so angekommen. Und von daher, habe ich eigentlich alle Dinge mit kreiert, wollte ich jetzt gerade sagen, das ist ein falsches Wort, also mitentwickelt, wie sich halt Warner im Bereich Musikstrategien online aufgestellt hat. Und das hat auf jeden Fall eine Menge Spaß gemacht, auch gerade weil man, ich liebe das als Schnittstelle tätig zu sein, also dass man mit vielen unterschiedlichen Bereichen im Unternehmen zu tun hat. Man war da irgendwie halb im Vertrieb, halb im Marketing und hat dann auch viel mit dem Legal-Bereich zu tun gehabt, wegen Lizenzen und so weiter und so fort. Also das und natürlich nach außen mit den externen Partnern auch, mit denen man zusammenarbeitet. Und das ist auch etwas, was mir sehr viel Spaß macht, mit Menschen und vielen unterschiedlichen Menschen zusammenzuarbeiten.
Hättest du dir das rückblickend so vorgestellt, dass du am Ende da in diesem Job landest?
Habe ich mir schon so gewünscht. Also das Lustige war, dass ich tatsächlich mich ja gar nicht beworben habe bei Warner, was man jetzt denken könnte, sondern dass es einfach so auf einmal eine Mail im Postkasten lag irgendwie. Aber im Endeffekt war, da habe ich nicht lange nachdenken müssen, ehrlich gesagt. So. Und ich habe auch immer das Gefühl, dass Menschen das, gerade wenn du zum Unternehmen kommst, die spüren das auch so, okay, der hat Lust und der passt und der hat eine Leidenschaft, eine Passion dafür. Und das ist grundlegend wichtig, so neben natürlich Skills, die man absolut haben muss, aber die hatte ich ja an der HMS gelernt. Ne?
Wie hat sich das so für dich dann angefühlt, einfach so in die Rolle in Anführungszeichen zu rutschen und so eine Anerkennung auch zu bekommen und so eine Verantwortung auch in so einer kurzen Zeit?
Ja, also Verantwortung nicht im Bereich, also ich hatte kein Team bei Warner, war eher so also ich würde das am ehesten tatsächlich als Consultant bezeichnen jetzt, obwohl ich nie so bezeichnet wurde oder sowas, weil eigentlich war ich im Vertrieb, das wurde auch als Key Account damals deklariert, aber das trifft es meines Erachtens aber nicht so ganz, weil man sich unter Key Account immer noch ein bisschen was anderes vorstellt. Vor allen Dingen, weil sich die Rolle so ein bisschen dann auch noch gedreht hat. Aber wo du natürlich völlig recht hast, dass man diesen Einfluss hat in, was strategisch entsteht und wie man eigene Ideen dann im Unternehmen umgesetzt werden. Das hat mir schon eine Menge Spaß gemacht. Wir haben dann zum Beispiel irgendwelche, die Grundlage geschaffen, um auf YouTube erfolgreich zu sein. Wir haben sowohl eigene Kanäle aufgebaut, als auch natürlich die Künstlerkanäle. Wir haben Kooperationen mit anderen Videopartnern gemacht und wenn dann tolle Sachen entstehen, dann ist das natürlich super. Also einer meiner Höhepunkte war zum Beispiel Künstler wie, wir hatten Linkin Park im Haus und mit denen aufgenommen haben, irgendwelche Quiz-Shows, die man heute noch auf YouTube sehen kann. Und das Tragische dabei war, dass tatsächlich Chester Bennington, der Sänger, sich 10 Tage danach das Leben genommen hat, glaube ich. Und das war der erste Moment, wo ich tatsächlich, wo mich der Tod eines Künstlers, ich bin gar kein großer Linkin Park-Fan, aber ich hatte die jetzt gerade erlebt und hatte die als so positiven und nette Menschen kennengelernt. Und dann passiert sowas und dann denkst du so, wow, das haut dich ganz schön aus den Socken in dem Moment. Aber das waren so Momente, die halt unbezahlbar sind, so, ne? Und hast du so eine Weltstars da, die du aufnimmst und die dann auch noch dann Akustik da gespielt haben. Und dann bist du natürlich wahnsinnig aufgeregt vorher. Im Prinzip alle Teams sind aufgebaut und dann auch noch Livestream hatten wir, glaube ich, noch irgendwie an. Und es kann ja alles schief gehen, aber es ist zum Glück irgendwie einigermaßen glatt gegangen. Und das sind so tolle, tolle Momente. Oder auch wie Ed Sheeran damals so zum Divide-Album war das, glaube ich, seine Songs unten auf Akustikgitarre vorgespielt hat und man im ersten Moment erkennt hat, das sind Welthits irgendwie so, ne? Das, obwohl, das ist so komisch, aber es gibt so gewisse Momente, da denkst du so, ja, das wird ein Hit, das hört man irgendwie schon. Und das sind so Momente, die halt hängen bleiben und die mir auch irgendwie so diesen Drive geben, auch weiter in diesem Bereich, der ja auch nicht immer einfach ist, so, ne? Musikbereich oder sowas. Wir haben ja auch genau wie alle anderen Bereiche eigentlich mit vielen Problemen zu kämpfen. Aber deswegen bin ich mir auch sicher, wenn man so entschädigt wird, irgendwie mit so einem hoch emotionalen und tollen Momenten irgendwie, dass ich auch weiterhin immer dem Weg folgen werde. So.
Du hast da ja dann schon echt viele Höhepunkte erlebt. Gab es neben der Sache jetzt mit Chester Bennington noch mehr so Tiefpunkte, die du auch hattest?
Klar, ich glaube, jeder, es läuft ja nicht immer alles top. Es gibt auch Momente, wo du so denkst, so Mann, was soll das? Ich fühle mich gerade so ein bisschen, was ich vielleicht als stärkste Erinnerung habe, wenn es so in die Richtung geht, so negativ, dann ist das wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum ich mich dann entschieden habe, nochmal eine neue Station anzufangen. Und zwar ist es halt so, dass große Konzerne halt Dinge nicht immer schnell umsetzen können. So. Und man hat, also ich habe zumindest als kreativer Mensch eine Menge Ideen und habe natürlich Lust, diese umzusetzen. Und das verstehe ich auch. Verstand ich auch schon damals, heutzutage verstehe ich es auch noch mehr, dass ein Unternehmen das nicht immer direkt umsetzen kann. Aber ich wollte irgendwie noch mehr mich einbringen. Und da hatte ich dann manchmal das Gefühl, dass ich mehr will, als ich konnte irgendwie so. Und das war dann im Endeffekt auch der Grund, warum ich dann nochmal in ein Startup gewechselt bin, wo man dann natürlich bei einem kleinen Unternehmen dann mehr Möglichkeiten hat, noch Einfluss zu nehmen selber.
Was war das dann für ein Startup?
Da habe ich dann den Sprung gewagt vom Recorded Music Bereich in den Live Bereich. Und das war ein hochspannendes damals Startup. Damals war es noch ein Startup, es wurde relativ schnell zum Scale-Up, das auch unterschiedliche Namen hatte. Pollen zuletzt. Mhm. Wir haben eine Botschafter-Marketing-Software hergestellt. Im Prinzip ein System, das Festivals, wir haben uns auf Festivals relativ spezialisiert, einbinden konnten in ihre Kanäle und sich praktisch eine Anzahl an Botschaftern aufbauen konnte, die dann dafür sorgten, dass möglichst viele Leute zusätzlich aufs Konzert kommen. Das lief dann so wie so ein Premium-System, kann man sich das vorstellen. Du konntest als Botschafter selber Tickets verkaufen an deine Freunde. Und für jedes Ticket, das über dich verkauft wurde, irgendwie so hast du Punkte bekommen. Und diese Punkte konntest du dann später irgendwie gegen Rewards eintauschen. Du konntest zum Beispiel dafür dann VIP oder Meet and Greet mit den Künstlern oder bis hin zu ganz abgefahrenen Sachen, Hubschrauberflüge ins Stadion und so schöne Sachen, die wir uns da irgendwie ausgedacht hatten. Und das hat wahnsinnig gut funktioniert für Festivals. Also wir hatten teilweise Festivals, wo wir 2000 Botschafter hatten, die dann jeweils ganz viele Freunde eingeladen haben. Das ist im Prinzip digitales Word-of-Mouth-Marketing, weil die Leute halt rausgegangen sind und in den Bars und Clubs gesagt haben, hey, ich schicke dir jetzt einen Link, dann kannst du über mich buchen, kriegst auch noch einen kleinen Rabatt, gab es dann immer. Das war so der Anreiz dann für die Leute, dann über den Freund zu buchen. Und so haben die Festivals dann mehr Kundschaft bekommen. Und im Endeffekt war das eine sehr, sehr, sehr schöne und sehr, sehr, sehr ereignisreiche Zeit, auch wo ich auch sehr, sehr viel gelernt habe, auf jeden Fall.
Was würdest du sagen, waren so die Dinge, die du da vor allem gelernt hast?
Im Prinzip habe ich mit einem Kollegen zusammen den GSA-Markt aufgebaut, also Deutschland, Österreich, Schweiz, deutschsprachig. Ich habe in erster Linie gelernt, mit unterschiedlichen Kulturen zusammenzuarbeiten, weil ich meine, selbst wenn es nur UK ist, die arbeiten da ganz anders als wir hier. Und das ist auch gut so. Und man kann gegenseitig voneinander auf jeden Fall eine Menge lernen. und ich hatte halt ein Team. Wir waren dann halt immer jeweils zuständig für die jeweiligen Länder. Also eine Spanierin, unser Head war aus Holland. Dann UK natürlich, Skandinavien, also ganz Europa im Prinzip. Und es war super interessant, mit denen zusammenzuarbeiten und einfach zu lernen, wie die Sachen angehen. Häufig sehr viel relaxter als die Deutschen, aber häufig auch nicht so strukturiert wie die Deutschen. Also es ist halt alles seine Vor- und Nachteile. Und dann war natürlich ein super großes Learning, dann dieses moderne, komplett agile Arbeiten, was wir da gemacht haben. Es war wir hatten keine festen Arbeitszeiten, es war alles, wir konnten von wo auf der Welt wir auch immer wollten arbeiten. Es haben im Prinzip nur die Ergebnisse gezählt. Und das war eine sehr spannende Zeit und ich habe viele Vorteile von dieser Arbeitsweise kennengelernt. Es gibt auch einige Nachteile. Ich würde sagen, Vorteile können überwiegen, aber das ist, glaube ich, auch von Unternehmen zu Unternehmen, je nachdem, was man macht, unterschiedlich. Aber es war ja spannend. Natürlich viel in England gewesen, viel auch in Amerika gewesen, weil dann immer, das wurde schnell zum Scale-Up, habe ich schon gesagt, und es explodiert das Unternehmen, dann 10 Millionen Funding bekommen und so weiter und so fort. Und das war unglaublich spannend, ein Unternehmen so wachsen zu sehen und selber sich auch von einer, ja, Client Success hieß das damals, auch Schnittstelle zwischen klassisch Online-Vertrieb und Online-Marketing. Mit Festivals zusammenzuarbeiten und auch, ja, für mich war es natürlich der Einstieg in die Live-Branche. Und die Live-Branche, wissen wir alle, wird immer wichtiger vom Umsatz her. Und das war natürlich super interessant für mich, dann mal von der Seite das Musikbusiness praktisch kennenzulernen.
Ja. Und was für ein Fazit würdest du jetzt ziehen? Also im Endeffekt hast du dich dann wohler in der Startup-Szene sozusagen gefühlt, als jetzt beispielsweise im Konzert?
Das ist eine sehr gute Frage. die ich dir nicht beantworten kann. Weil es gibt bei beiden, gibt es seine Vor- und Nachteile. Momentan, ich bin jetzt Vater von zwei Kindern und momentan bevorzuge ich die etwas ruhigere Art zu arbeiten. Das heißt, irgendwie so angestellt zu sein, das ist halt schon eine coole Sache. Aber im Prinzip selber so Vollgas geben zu können, ob jetzt als Gründer selbst, wenn du selbst den gründest oder in so einem kleinen Unternehmen, das hat natürlich Ja, beides seine Vor- und Nachteile. Könnt ihr nicht sagen, was ich jetzt besser finde, ehrlich gesagt. Aber es ist super interessant und ich rate es auch jedem, der vielleicht auch noch nicht so genau weiß, beides mal auszuprobieren. Weil heutzutage ist es, denke ich, problemlos für die meisten möglich. In unserem Bereich, wo wir ausgebildet werden, haben wir eine Menge Möglichkeiten mit dem Studium. Und ich denke, herauszufinden, wie man selber am besten arbeiten kann, ist super, super wichtig. Und zum Glück gibt es jetzt auch, Corona hat auch viel angestoßen, irgendwie auch eine Menge Umdenken irgendwie so, dass es nicht immer Sinn macht vielleicht, dass die Leute eine Stunde zur Arbeit fahren oder sowas, sondern dass sie vielleicht auch effektiver und vielleicht auch sogar besser arbeiten, wenn sie Dinge auch mal von zu Hause machen. Nicht nur, weil es ist total wichtig, auch Leute im Office zu treffen. So, ich finde eine Kombination super wichtig. Und das ist so im Wesentlichen.
Ja, sehe ich auch so. Bist du dann auch in der Live-Branche geblieben?
Das heißt, also ja, ich bin jetzt aktuell festangestellt bei Eventim und bin da auch in ziemlich ähnlichen Bereich tätig, bin auch der Ansprechpartner für unsere Partner. Unsere Partner sind in dem Moment dann die Veranstalter, also die Touren reinbringen und wir platzieren das dann überall im Haus, sind verantwortlich für die Kampagnen und von daher ja. Ich habe aber, wie du schon richtig sagtest, auch Anfang des Jahres mein eigenes Business gegründet, was wiederum so ein bisschen im Musik-Streaming-Bereich zu Hause ist. Das heißt, ich habe jetzt so ein bisschen beides am Start, was ich auch super spannend finde. Man muss natürlich sagen, mein Hauptjob ist aktuell bei Eventim. Aber ich betreue auch nebenbei noch Künstler und finde es super spannend, halt im Digital-Marketing irgendwie Wege zu finden, über die Möglichkeiten, die wir heutzutage haben, gerade für Musik, die ja wirklich in der ganzen Welt irgendwie kannst du Leute finden mit englischsprachiger Musik mit ein paar Euro im Prinzip schon, wenn du es nicht ganz blöd anstellst.
Wie kam es dazu, dass du gegründet hast? Also war das schon immer so ein Wunsch von dir oder kam das erst?
Ja, ich glaube, das war schon immer ein Wunsch. Ich habe auch damals zu HMS-Zeiten schon immer Leute bewundert, die das gemacht haben. Immer mit Philipp, mit Westermeier der war, glaube ich, auch zwei über mir oder sowas, haben wir die Anfänge von den Online-Marketing-Rockstars irgendwie mitbekommen. Die haben noch hier angefangen, das war auch cool. Irgendwie ist auch ein cooles Erlebnis von früher, dass ich erinnere, in den Räumen hier. Und ich hab die Leute echt extrem bewundert, hatte selber aber noch nicht die Eier dafür, muss ich sagen. Also ich war da immer noch so ein bisschen so, lass du dich lieber anstellen und sowas. Und ich bin jetzt super froh. Ich habe natürlich, habe ich dir ja schon erzählt, immer nebenbei mit Bands was gemacht und habe da aufgenommen. Das habe ich auch auf selbstständiger Basis gemacht, aber so praktisch wirklich mit einem Unternehmen zu gründen und im wirtschaftlichen Bereich wirklich so Marketing und Vertrieb zu machen. Das habe ich tatsächlich erst Anfang diesen Jahres gemacht und das war eine total tolle Erfahrung für mich. Und das fängt damit an, dass ich einfach alles selber gemacht habe. Ich habe am Anfang noch überlegt, so, oh Gott, das ist ja... Es war so Mitte letzten Jahres so, das ist so mega viel und da musste jemand eine Homepage bauen und dann musst du ja irgendwie, vom Marketing hast du jetzt ein bisschen eine Ahnung, so, ne, aber dann brauchst du ja noch ganz viel Leute und sowas und ein Netzwerk und sowas und dann irgendwann wird es mir dann immer mehr klar, okay, ja, aber ich meine, du arbeitest ja schon jetzt sehr lange du hast doch das Netzwerk, warum habe ich denn nicht selber gewusst, bin da vielleicht auch ein bisschen zu zurückhaltend immer gewesen und dann irgendwann habe ich gesagt, so, ey, eigentlich, du hast das Netzwerk, du hast das Wissen im Marketing. Probier doch jetzt einfach mal selber eine Seite zu bauen. Da habe ich mich irgendwie über Nacht einmal hingesetzt. Gut, es hat ein bisschen länger gedauert. Aber hab mir dann selber meine Homepage gebaut. Social Media Kanäle ist natürlich kein Problem. Und habe das dann einfach online gestellt. Und ich muss sagen, innerhalb von einer Woche hatten sich so viele Leute gemeldet, dass ich eigentlich fürs nächste halbe Jahr ausgebucht war. Und dann auch nicht mehr Zeit hatte, meine Kanäle. Ich hatte eigentlich voll den Plan, dass ich jetzt meine Kanäle voll aufbaue erstmal und Marketing mache. Aber dafür war gar keine Zeit mehr dann, weil ich dann einfach für die Bands dann direkt gearbeitet habe. Und das hat natürlich sehr viel Spaß gemacht so. Und ich hoffe auch, dass ich das weiterhin so weitermachen kann in der Art und Weise, neben meinem Hauptjob gerade, weil mir das wirklich wahnsinnig viel Spaß macht und ich gerade die Zusammenarbeit mit Musikern und Bands immer super, super spannend finde.
Also machst du das ganz alleine?
Ja, das mache ich tatsächlich ganz alleine. Ich arbeite natürlich mit Videoproduzenten zusammen, die dann die Videos machen. Das kann ich natürlich nicht. Versuche mich komplett aus der Kreation rauszuhalten. Also ich sehe mich da so ein bisschen eher als jemanden, der die Bands dazu anstößt, darüber nachzudenken, was sie besonders macht und ihre Geschichte zu erzählen. Mhm. Weil das ist es, was sie auf Social Media heutzutage müssen. Viele im Bereich Musik haben immer noch das Gefühl, sie wollen eigentlich, oder haben nicht das Gefühl, sie wollen einfach nur Musik machen. Und die gehen halt ins Studio, nehmen ihre Platte auf, die auch sicherlich super ist. Die ist bestimmt, das sind geile Musiker, bestimmt super Platte, geben ihr ganzes Geld dafür aus, ist ja auch teuer, und stehen dann da, ja, und machen sich keine Gedanken, so wie sie es dann irgendwie vermarkten und so, und stehen dann meistens da. Und von dem Mindset möchte ich sie wegkriegen, weil das war ein Mindset, das vielleicht in den 80er, 90er Jahren funktioniert hat, wo sie dann, wenn es gut war, vom Major Label gesigned wurden und die dann das Geld haben und dann alles andere gemacht haben.
Ja.
Heutzutage musst du das Mindset ändern und musst halt wissen, dass du selber aktiv werden musst. Das Major Label, die meisten Majors sehen erst, wenn irgendwo ein Spike in den Socials irgendwie auftaucht und irgendein Video viral gegangen ist, und dann werden sie aufmerksam, oh, die könnten wir ja mal sein. Aber du musst selber aktiv da sein. So. Und bei der Fülle an Musik, die täglich online geht, es ist einfach noch, dein Album kann noch so gut sein, deine Musik kann noch so gut sein. Sie wird untergehen, wenn du dafür keine Werbung machst. Das ist leider für viele, die nur Musik machen wollen, eine traurige Wahrheit. Aber es muss halt vermarktet werden. Und es muss vor allen Dingen persönlich und emotional vermarktet werden. Das heißt, es kann dir leider keiner abnehmen. Da wird kein Label der Welt, wird bei einer noch unbekannten Band oder sowas am Anfang sich dahin in den Proberaum stellen und die Insta-Clips machen. Das macht ja keiner. So. Und deswegen muss man die so ein bisschen erziehen. Und das ist mal so aus. Habe ich es natürlich niemals genannt, aber es ist natürlich so, das Mindset muss irgendwie ins Jahr 2022 passen. So. Und da muss man sich schlicht und einfach auch damit beschäftigen, macht es für mich Sinn, TikTok zu machen? Also aus Marketing-Sicht, ja, natürlich macht es für dich Sinn, TikTok zu machen. Ich habe jetzt, kannst du dir vorstellen, in erster Linie auch mit Rockbands zusammengearbeitet so und die also, TikTok, kein Bock, da sind ja irgendwie nur irgendwelche tanzenden Kiddies oder sowas unterwegs. Und dann denen einfach zu zeigen, okay, aber ihr könnt es auch anders machen. Guck mal hier, ich habe ein paar Ideen für euch. Schaut doch mal, ob ihr interessante irgendwie Vor- und Nach-Recording, Clips machen können, emotionale Reaktionen von den Leuten, die eure Musik hören und so weiter und so fort. Da gibt es schon Möglichkeiten. Und sich diese Marketingchance so mit TikTok oder sowas aktuell entgehen zu lassen, das kann ich einfach niemandem raten. So, ne? Wenn du keinen Musiker in der Band hast, der sich dafür eignet, dann geht's halt auch nicht. Dann wird's unauthentisch und dann wird's blöd. Da muss man sich einen anderen Weg überlegen. So, aber grundsätzlich muss man ja, die Leute auf das vorbereiten, was heutzutage von denen verlangt wird. Und das war so ein bisschen ist so ein bisschen meine Aufgabe auch.
Ne? Mhm. Wie offen sind die Bands dann so damit?
Erstaunlich offen. Also ich muss sagen, man muss da natürlich vorsichtig mit umgehen, mit dem Thema. Also ich bin nicht auf die zugegangen und hat gesagt, so ja, wir machen jetzt, hier ist unser TikTok-Plan und hier ist Instagram, müsst ihr irgendwie jeden Tag irgendwas posten und so. Sondern man muss denen natürlich erstmal erklären, warum. Und wenn man das gut macht, dann verstehen die das auch relativ schnell. Mhm. So. Viele wissen es natürlich auch schon. Ich habe auch im Hip-Hop-Bereich mit ein, zwei Künstlern gearbeitet. Die sind schon viel weiter da als im Rock zum Beispiel. Das ist immer ganz unterschiedlich. Aber wenn man es ihnen richtig erklärt, dann habe ich festgestellt, verstehen eigentlich die meisten das. Die Frage ist dann nur, können sie es umsetzen? So. Und da kann ich Hilfestellung geben. Kann ich sagen, wir kreieren gemeinsam einen Contentplan. Und wir schaffen gemeinsame Routinen für euch, wie ihr das auch täglich umgesetzt bekommt. Weil so Routinen entwickeln ist total wichtig, weil du sonst, wenn du etwas vorher nicht gemacht hast oder sowas, kommst du da nicht rein, vergisst es immer wieder. Und deswegen ist es halt, das ist so meine Herangehensweise gewesen. Und das hat natürlich nicht immer funktioniert, aber in einigen Fällen sehr erfolgreich funktioniert. Und auch Spaß gemacht, auch im Endeffekt an den Bands auch Spaß gemacht, so, weil sie gesehen haben, natürlich, da tut sich was und meine Musik wird mehr gehört.
Wie lange betreust du die Bands dann? Also ist es längerfristig oder ist es so eine Starthilfe in Anführungszeichen oder unterschiedlich?
Also ich habe so drei Modelle. im Prinzip einmal ist es tatsächlich so einmal das Grundwissen, so ein Workshop eigentlich.
Mhm.
Das ist so die erste Variante. Dann habe ich mir ein Modell ausgedacht, das eigentlich über einen Release-Zeitraum von mindestens 3 Monaten geht. Das heißt, wenn du als Band zum Beispiel ein Album aufgenommen hast, bringst du ja dazu, heutzutage, ich rate dem Bands ja mindestens 5 Singles rauszubringen oder sowas und dann einen Abstand von 6 Wochen und über diesen Zeitraum oder 4 bis 6 Wochen begleite ich die dann so. Und danach lasse ich sie praktisch so auf die Menschheit los. Und dann gibt es natürlich die langfristige Betreuung, die dann wirklich anhält über 1-2 Jahre. So, ne? Und aber ich muss sagen, in den meisten Fällen habe ich diese Betreuung über einen Release-Zeitraum, so 3-4 Monate. Das war so das Modell, was am gefragtesten
okay.
ist. Wunderbar.
Aber wie vereinst du das jetzt mit deinem Job bei Eventim?
Ich mache momentan nur noch ganz ausgewählte Sachen. Okay. Also das kann ich nicht, weil der Eventim-Job ist natürlich mein Hauptjob so. Mhm. Und ich bin auch noch Familienvater und mache absolute Leidenschaftsthemen gerade noch oder Themen, die mich extrem weiterbringen. Aber mehr als 1-2 Künstler gleichzeitig kann ich aktuell nicht wuppen.
Ja.
Und das auch in einer nur beratenden Tätigkeit. Ne? Also ich setze mich jetzt nicht an Computer. Momentan mache ich auch kein klassisches Paid-Marketing für die oder sowas, weil das auch zu aufwendig wäre, sondern ich beschäftige mich echt, wenn sie Fragen haben oder fahre mal zu denen, machen wir Workshops und sowas, das kriegen wir hin. Aber so wirklich intensive, wie ich das in der Zeit davor gemacht habe, ist das aktuell nicht möglich.
Und machst du nebenbei noch Musik selber?
Ja, das auch noch. Irgendwann fragt man sich, was macht denn der überhaupt eigentlich noch so? Nee, es ist schon auf jeden Fall ein gutes Style-Management gefragt. Ja, ich mache noch selber Musik und sind ja auch gerade dabei, ein neues Album zu schreiben. Da ist es so, dass man eigentlich einmal, also wir machen es einmal die Woche irgendwie, dass wir entweder Songwriting zu Hause oder im Proberaum machen. Und das ist auch immer noch, das ist noch eine andere Art und Weise von kreativem Ausgleich irgendwie für mich, wenn es so die eigene Musik ist. Ne? Das ist immer so gewesen und bin ich mir sicher, ich sehe auch meinen Vater, der das immer noch in seinem Alter immer noch macht, wird es auch wahrscheinlich immer bleiben. So.
Also bist du auch froh, dass du deinen Fokus nicht so auf deine eigene musikalische Karriere gelegt hast und da immer so diese ja. Trennung beibehalten hast?
Ich habe mich das manchmal, wenn ich nachts da liege, frage ich mich das. Also manchmal, ich habe viel gelernt über Leidenschaft und ich bin fest davon überzeugt, habe ich am Anfang schon gesagt, dass man irgendwie, wenn man Dinge mit Leidenschaft macht und auch beruflich irgendwie so, dann ist das immer der richtige Weg. Und manchmal frage ich mich, hättest du es vielleicht nicht doch probieren sollen, so mit Musik oder so? Dann bin ich auch immer wieder froh, weil ich denke, so das ganze Touren und sowas, das vielleicht mit Anfang 20 noch so, aber heutzutage ja auch gar nicht mehr. Aber ich sehe es an meinem Bruder, der ist Musiker vom Beruf so und die haben es geschafft und das können davon leben. Und das ist auch eine schöne Sache so, ne? Und ja, ich muss sagen, ich habe das aus meiner Kindheit ist mir im Kopf geblieben immer, was meine Eltern gesagt haben, mach das nicht zum Beruf. Und manchmal frage ich mich, war das richtig oder nicht? Ich weiß es nicht, aber ich bin happy, so wie es ist.
Aber jetzt nochmal rückblickend betrachtet, was würdest du sagen, war wirklich so dein größtes Highlight jetzt so in dem, was du erlebt hast und gemacht hast?
Wow, ich könnte dir gar nicht so ein bestimmtes Highlight nennen, aber ich kann dir sagen, dass die Zusammenarbeit mit so vielen unterschiedlichen Menschen in der Musikbranche für mich ein absolutes Highlight ist, weil ich komme absolut gut mit dieser Branche und mit den Typen in dieser Branche zurecht. Ich konnte schon immer mit denen umgehen, wahrscheinlich weil ich selber auch so ticke. Und einfach die Erfahrungen, die man gesammelt hat, das zum Beispiel für mich ist immer eines der Highlights des Jahres, ist immer das Reeperbahn Festival, wo sich die ganze Branche in Hamburg ja auch trifft. Und da spürt man das noch am meisten, wenn alle so zusammenkommen und alle so dieselbe Passion und Leidenschaft irgendwie für die Branche haben. Das ist so eins meiner absoluten Highlights. Das ist jetzt nichts Punktuelles, aber es ist einfach so übergreifend und sowohl in meinem Recorded-Musik-Jobs als auch in meinem Live-Musik-Jobs, die ich gemacht habe oder in meiner Selbstständigkeit. Einfach so zu sehen, wie die Leute Musik lieben, kreativ werden, etwas entsteht, das finde ich toll irgendwie. Und das ist so eigentlich mein Highlight, warum ich das mache, was ich mache irgendwie.
Und hast du jetzt noch Pläne oder Wünsche offen so für deine Zukunft?
Ich bin momentan total happy mit allem in meinem Leben eigentlich, auch wenn es sehr viel ist. Ich wünsche mir erstmal, dass es so bleibt. Keine konkreten Wünsche, die in naher Zukunft betreffen. Vielleicht mal, wenn ich älter bin, ich würde, glaube ich, noch mal ganz gerne aus Deutschland raus irgendwann so. Aber das wird man dann irgendwie sehen. Und vielleicht, keine Ahnung, ist es dann später auch noch anders. Man weiß das ja nicht. Also aktuell habe ich das Gefühl, ich habe so das, was so meinen Platz im Leben so gefunden. Und das finde ich, kann ich erstmal so ein bisschen genießen auch.
Das ist echt schön. Ich habe jetzt noch eine allerletzte Frage für dich, die wir jedem stellen bei diesem Podcast. Und zwar stell dir mal vor, es ist wieder dein Abschlussjahr an der HMS und du hast jetzt dein MBA-Zeugnis bekommen und verlässt die HMS und bist auch noch voller Erwartungen, was so deine Zukunft betrifft. Welchen Ratschlag würdest du dir aus heutiger Sicht deinem damaligen Ich geben?
Ich glaube, ich hätte mich trauen sollen, ins Ausland zu gehen.
Mhm.
Das ist so das Einzige, wo ich manchmal denke, das habe ich nie gemacht. Also klar, ich bin super, super viel auf Reisen und total gern unterwegs, aber so mal über Jahre oder ein paar Jahre irgendwie im Ausland zu sein, vermisse ich, dass ich das nicht gemacht habe. Und es gab Möglichkeiten sicherlich. Mhm. Da hätte ich vielleicht noch ein bisschen intensiver reindrücken sollen und die vielleicht noch nutzen sollen. Ansonsten bin ich meiner Leidenschaft gefolgt und für mich war das der richtige Weg. Ansonsten würde ich, glaube ich, gar nichts irgendwie groß anders machen wollen, ehrlich gesagt. Also, ich liebe auch Hamburg, die Stadt, in der ich geboren bin und bin hier auch ganz happy eigentlich, auch wenn das Wetter manchmal ein bisschen schöner sein könnte. Aber nö, eigentlich fällt mir jetzt nicht spontan irgendwie ein.
Mhm. Aber das ist ein guter Abschluss. Vielen Dank, dass du dabei warst, Marc.
Sehr gerne.
War sehr interessant und ich wünsche dir alles Gute für deine Zukunft.
Vielen Dank und ich wünsche dir auch alles Gute, vor allen Dingen jetzt natürlich erstmal mit deinem letzten Jahr noch und einem sicherlich sehr erfolgreichen Abschluss.
Und auch an euch ein großes Dankeschön, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich hoffe, dass ihr es bis hierhin geschafft habt, ist ein Zeichen dafür, dass euch die Folge gefallen hat und euch Marcs Erzählungen genauso inspiriert haben wie mich. Vielleicht auch, dass ihr noch ein paar neue Einblicke in die Musikbranche bekommen habt. Ansonsten, wenn ihr noch Fragen, Anmerkungen, Lob oder Kritik habt oder vielleicht loswerden möchtet, was euch besonders gut an dieser Folge gefallen hat, könnt ihr euch natürlich gerne jederzeit über unsere E-Mail-Adresse podcast@hamburgmediaschool.com melden. Ich bin Suri und ich freue mich schon darauf, euch das nächste Mal zu einer neuen Folge HMS Was Jetzt begrüßen zu dürfen.